Ja, es ist 15 Uhr. Wir können beginnen. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Mittagspause, sodass wir doch noch 2 Stunden Zeit haben, jetzt noch einen ganz wesentlichen Eranos-Vortrag miteinander durchzugehen. Bevor wir das tun, gibt es im Moment noch Fragen vom Vormittag oder von gestern Abend noch. Also Sie brauchen sich das noch nicht aufschreiben, das kommt sowieso dann zum Thema. Ich habe das aus einem früheren Seminar mal so handschriftlich aufgeschrieben, so als ein paar Themen, die dann auch in diesem Vortrag auch Thema sein werden, nämlich das Thema Energie und Gestalt im archetypischen Feld. Das wird dann Thema dieses jetzigen Vortrags sein. Wenn im Moment keine weiteren Fragen sind, beginnen wir jetzt mit diesem Vortrag von Erich Neumann von 1952 aus den Eranos-Vorträgen mit dem Thema Die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen. Ich habe diesen Vortrag in meinem Buch mit dem Titel Erich Neumanns Beitrag zur Weiterentwicklung der Archetypenlehre C.G. Jungs, weil in diesem Vortrag wesentliche neue Ansätze und neue Sichtweisen zum Wesen des Archetypischen durch Erich Neumann eingebracht werden. Erich Neumann nennt seinen Eranos-Beitrag, den ich als Grundlage für meinen Vortrag ausgewählt habe, einen metapsychologischen Versuch. Das ist sozusagen der Untertitel dieses Vortrags. Ein Versuch also, sich den hinter der Psychologie verborgenen und über sie hinausweisenden Fragen zu stellen. Diese Bereitschaft, die engeren Grenzen der Psychologie zu überschreiten, sowie die eigene Betroffenheit und das persönliche Engagement zuzulassen, sind die Qualitäten, die ich vor allem in seinen Eranos-Vorträgen, die er zwischen 1948 und 1960 auf der jährlichen Tagung in Ascona gehalten hat, zu schätzen gelernt habe. Daher war auch schon 1992, inzwischen schon vor 20 Jahren, mein primäres Anliegen, damals als Herausgeber beim Fischer Verlag in Frankfurt, in der Reihe Geist und Psyche diese beiden Bände, die ich gestern schon gezeigt habe, herauszugeben, nämlich Der schöpferische Mensch, in dem 5 Eranos-Vorträge und Psyche als Ort der Gestaltung, in dem 3 Eranos-Vorträge enthalten sind, unter anderem auch dieser Eranos-Vortrag, die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen, auf den wir uns jetzt einlassen werden. Darin finden wir eben diesen metapsychologischen Versuch, wie es Erich Neumann nennt. Versuch deswegen, weil er sich sehr bewusst ist, schon von Anfang an, dass das, was er hier vorbringt, die Grenzen überschreitet. Auch er selber ist da sehr vorsichtig. Ich kann da sein Einstiegszitat einbringen, wo er sagt, nicht ohne Unruhe stehe ich dieses Mal vor Ihnen. Denn ich weiß, wie problematisch das ist, was ich vorzubringen habe. Deutungsversuche, nicht Fakten und nicht Beweise, mehr Fragen als Antworten. Auch in diesem Sinne ist alles, was ich zu sagen habe, fraglich. Ich habe mich aber dazu entschlossen, Ihnen diesen Versuch vorzulegen, weil ich immer wieder auf Menschen gestoßen bin, denen die gleichen Probleme, die gleichen Kopfschmerzen wie mir bereitet haben. Und es ist ein Understatement, wenn ich von Kopfschmerzen spreche. Soweit das Eingangszitat von Erich Neumann, nur um seine Betroffenheit und auch seine Bescheidenheit voranzustellen, die er in diesem Vortrag zum Ausdruck bringt. Es geht Erich Neumann in diesem Eranos-Vortrag um Ansätze zu einer Theorie des Psychischen, die auch die parapsychologischen und die Synchronizitätsphänomene mit einschließt. Diese soll auch den vorwegnehmenden Charakter von Initialträumen berücksichtigen und sich darüber hinaus für das Gebiet der Biologie und des Lebendigen als fruchtbar erweisen. Er hat sich da sozusagen einen sehr großen Bogen gespannt und eine sehr große Vorgabe auferlegt. Erich Neumann überschreitet dabei die Grenzen der Psychologie, um ein Einheitsbild der Stellung des Menschen in der Welt zu skizzieren und die Einheit der Wirklichkeit zu verdeutlichen, welche nicht mehr in eine Außenwelt des physikalisch-biologischen und eine Innenwelt des psychischen getrennt werden kann. Er geht in seinem Versuch von zwei verschiedenen Arten des Wissens aus. Der uns geläufigen Form des ich-zentrierten Bewusstseinswissens stellt er ein außer-ichhaftes, unzentriertes Wissen gegenüber, das er als extranes Wissen bezeichnet. Er meint damit jedes Wissen, das nicht primär mit dem Ich-Komplex in Verbindung steht. Das heißt, zum Beispiel ein vergessener oder verdrängter Inhalt ist zwar unbewusst, aber nicht extran. Während eine unterschwellige Wahrnehmung, welche zum Beispiel durch Hypnose ins Bewusstsein übergeführt wird, als bewusst, aber extran zu bezeichnen wäre, wenn von Anfang an keine Bindung zum Ich-Komplex besteht. Erich Neumann macht uns darauf aufmerksam, dass wir Wissen nicht nur mit dem Bewusstsein und Nichtwissen dem Unbewussten zuordnen dürfen, sondern dass Unbewusstheit nur Unbewusstheit des Wissens, nicht aber Abwesenheit von Wissen bedeutet. So gibt es viele Formen unbewussten Wissens. Und das Bewusstseinswissen stellt nur eine Form des Wissens dar. Zu diesem unbewussten Wissen zählt auch das in den Archetypen inkorporierte Wissen, das unter anderem die Bewusstseinsentwicklung begleitet hat, wie es von Erich Neumann in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins ausführlich beschrieben wurde. Das extrane Wissen reicht zwar in das Psychische hinein, ist aber ebenso im Biologischen vorhanden. Zum Beispiel im Wissen, das unseren Organen innewohnt, welches unser Bewusstseinswissen weit überschreitet. Unbewusstes Wissen finden wir auch im Außermenschlichen und Außerpsychischen. Als Beispiel dafür fallen mir die Forschungsarbeiten des englischen Biologen Rupert Sheldrake ein, der eines seiner Bücher das Gedächtnis der Natur nennt und damit das in der Natur vorhandene extrane Wissen meint. Wie sehr Erich Neumann schon in seinen Eranos-Vorträgen in den 1950er Jahren die biologische Wirklichkeit in seine tiefen psychologischen Studien mit einbezogen hat, geht aus den Worten des Humanbiologen und Eranos-Vortragenden Adolf Portmann hervor. Ich zitiere diesen Beitrag von Portmann, der sagte: So konnte es mehrmals geschehen, dass Neumann bereits in seiner Einführung des Tagungsthemas den Beitrag der Lebensforschung in seiner Darstellung auf eine Weise verarbeitet hatte, die manches vorwegnahm, was ich als Glied meiner abschließenden Umschau vorgesehen hatte. Während Neumann nämlich von 1953 bis 1960 die jährlichen Eranos-Tagungen eröffnete und als erster Redner sprach, kam Adolf Portmann immer als letzter Redner dran, als Biologe, und er sagte dann: Die Umstellungen, die sich dann im Laufe der Tagung gerade aus solcher Übereinstimmung ergaben, haben manche Beziehungen zwischen dem psychologischen und dem biologischen Aspekt der unbekannten Wirklichkeit des Lebendigen klären helfen. Das heißt, er musste dann oft seinen Vortrag umschreiben, weil Neumann schon einiges vorweg nahm, was er eigentlich vorbringen wollte. Ich denke hier etwa an die stille, aber beharrliche Bemühung um jenes Rätsel, das Neumann als extranes Wissen, als personal und apersonal zugleich bezeichnet hat. Es ist das Rätsel der Archetypen und der Instinkte, um das Neumanns Denken ein Leben lang gerungen hat. Soweit dieser Beitrag von Adolf Hortmann im Eranos-Jahrbuch von 1960. Um noch näher auf das Bewusstseinswissen einzugehen, weist uns Erich Neumann darauf hin, dass dieses seine Schärfe, Genauigkeit und Verwendbarkeit für das Ich teuer mit seiner Einseitigkeit und Beschränktheit bezahlen muss. Unsere ausschließliche Zuordnung des Wissens zum System des Ich-Bewusstseins ist für ihn Ausdruck unserer Besessenheit vom Ich-Komplex, mit dem wir, wie er sagt, unsere Gesamtpersönlichkeit zu identifizieren pflegen. Auch wenn diese Identifizierung entwicklungsgeschichtlich sinnvoll und notwendig ist, ist sie doch falsch und mitverantwortlich an der zum Teil gefährlichen Einschränkung unseres Horizonts. Das Bewusstseinswissen ist ja selber ursprünglich aus dem extranen Wissen hervorgegangen, wie das Ich aus dem Selbst hervorgegangen ist. Das Ich-Bewusstsein stellt ein spezifisch eingeschränktes Wissensfeld dar, in dem die Ganzheit der Welt in Bestandteile aufgegliedert wird. Dadurch kommt es zur künstlichen Welt unseres Ich-Bewusstseins und zur Konstruktion des Bildes von einer objektiven Real-Außenwelt, der der Mensch distanziert gegenübersteht. Dies gibt uns zwar einerseits eine Anpassungsfähigkeit und Freiheit, während im Gegensatz dazu uns die Tier- und Pflanzenwelt viel abhängiger erscheint von ihrer jeweiligen Umwelt und auch abhängiger ist, mit der sie in einem Einheitsfeld zusammengeschlossen ist. Das heißt, die Pflanzen- und Tierwelt ist noch feldgebunden an artspezifische Weltausschnitte, und zwar vor allem durch die Instinkte, wie wir es schon am Vormittag beschrieben haben, als die Instinkte, als Vorläufer der Rituale. Zum anderen aber bewirkt die vom Ich-Bewusstsein hervorgerufene Polarisierung von innen und außen eine Einsamkeit und ein Herausfallen aus der Welt, da der Mensch nicht mehr in sie eingebettet ist wie Tier und Pflanze, sondern ihr gegenüber steht. Es ist gut, sich dessen einfach einmal bewusst zu werden, was es bedeutet, in diesem Sinne Mensch zu sein und Wirklichkeit als ein Gegenüber gegenständlich wahrzunehmen und nicht inständlich, wie Durkheim das formuliert, als Welterfahrung, die auch in uns gegenwärtig ist. Wir kommen noch dazu. Zum anderen aber, diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt ist also erst ein Produkt unseres Bewusstseinssystems, nicht aber eine Eigenschaft des ihr zugrunde liegenden Weltfeldes. Das zeigt sich auch in erhöhten oder herabgesetzten Bewusstseinszuständen, in denen diese Polarisierung von innen und außen aufgehoben ist. Dabei können wir erkennen, dass verschiedene psychische Konstellationen verschiedenen Welterfahrungen zugeordnet sind. Wie den Tieren spezifische Umwelten zugeordnet sind, so ist dem Menschen eine nur für ihn spezifische Welterfahrung zugeordnet, die abhängig ist von seiner psychischen Situation. Das heißt, das dem Ich zugeordnete Bewusstsein und die ihm erkennbare Welt bilden eine zusammengehörende Einheit. Wir haben das gestern Abend schon am Beispiel des mystischen Menschen beschrieben, wo Neumann darauf hingewiesen hat, dass das, was einem Mystiker, einer Mystikerin erscheint, immer auch in Beziehung steht zur psychischen Situation der Person, der es erscheint, also des Mystikers oder der Mystikerin. Also wir sehen hier diese Verbindung von Bewusstsein und Welterfahrung. Erich Neumann geht noch weiter, indem er vom Feldcharakter des Psychischen spricht. Parallelen dazu finden wir einerseits in der Gestalttherapie, andererseits bei Gustav Richard Heyer in dessen Buch Vom Kraftfeld der Seele, Zürich 1949. Im Unterschied jedoch dazu hebt Erich Neumann den metapsychischen Einheitscharakter dieses Feldes hervor, das nicht nur auf Psychisches begrenzt ist. Er geht von einem Feldwissen aus, das in jedem Feld vorhanden ist. Er erläutert dies am Begriff der Projektion, der dadurch in einem völlig neuen Licht erscheint. Erich Neumann gibt als Beispiel eine Aussage eines Schamanen. Dieser habe sein Wissen von einem Vogel erhalten. Wenn wir dies als Projektion ansehen, behaupten wir, dieses Wissen sei schon in ihm, also in diesem Schamanen, aber unbewusst schon vorhanden gewesen. Und er habe es nur nach außen auf diesen Vogel projiziert. Diese Behauptung unseres Bewusstseins, das von der Subjekt-Objekt-Trennung, der Trennung von innen und außen ausgeht, ist aber unrichtig. Da im Zustand der Projektion diese Trennung nicht vorhanden ist, weil, wie wir sagen, und auch C.G. Jung hat immer wieder darauf hingewiesen, eine Partizipation mystique, eine unbewusste Identitätserfahrung im Zustand der Projektion besteht. Die richtige Beschreibung dieses Geschehens müsste daher lauten, das Wissen, das der Schamane durch den Vogel mitgeteilt bekommt, ist ein Feldwissen, ein extranes Wissen, das in dem lebendigen Feld, in das der Schamane und der Vogel eingeschlossen sind, vorhanden ist und aufgetreten ist. Dieses Wissen war weder innen noch außen, sondern taucht auf als Teil eines Wirklichkeitsfeldes, in dem zwischen dem Schamanen und dem Vogel etwas vorging, wobei dieses Wissen ebenso ein Teil dieses Feldes zu sein scheint, wie der Schamane und der Vogel auch ein Teil dieses Feldes ist. Das heißt, das Wissen nicht nur innen, in unserem Bewusstsein, in uns oder in einem Lebewesen existiert. Auch die moderne Biologie lehrt uns, dass es Wissen gibt, das an kein Nervensystem gebunden ist. Ich verweise hier noch einmal auf die Forschungen von Rupert Sheldrake über die morphogenetischen Felder, wo er diese Erfahrung und diese Erforschung auch ausführlich wiedergibt. Um nun auch die Grenzphänomene in die Psychologie mit einbeziehen zu können, entwirft Erich Neumann ein neues Modell, das die Stellung des Menschen und besonders seiner psychischen Persönlichkeit in der Welt anschaulich machen soll. Es ist ihm bewusst, dass er damit das bisherige System der Tiefenpsychologie und der Lehre vom Unbewussten in Frage stellt. Im Modell von C.G. Jung von der Totalpsyche wie wir es im Buch von Yolande Jacobi, Die Psychologie von C.G. Jung, finden, ist das Bewusstsein noch auf die äußere, das Unbewusste auf die innere Welt bezogen. Wir können uns das anschauen. Wir kennen alle dieses Modell. Und sehen hier, das uns vertraute Modell von der Totalpsyche, wo wir oben den Bewusstseinsbereich, in der Mitte das persönliche Unbewusste, unten das kollektive Unbewusste sehen und sehen ganz außen, oberhalb die äußere Welt, unterhalb die innere Welt. Und das ergibt den Anschein, als wäre der Weg vom Ich ins Unbewusste, vor allem bis ins kollektive Unbewusste, ein Weg nur mehr und mehr in die Innenwelt. Das stimmt nur so weit, als wir noch nicht verstehen, dass das kollektive Unbewusste auch eine Feldgröße ist. Das heißt, dass wir auch gerade im archetypischen Kontext in eine Dimension eintauchen, wo diese Abgrenzung von innen und außen aufgehoben ist. Und deswegen hat Neumann an der Stelle dann ein eigenes Modell entwickelt, das wir uns als nächstes ansehen. Und zwar finden wir hier, ich muss gerade schauen, es geht jetzt nicht mehr ganz rauf, das heißt, wir werden da in der Leinwand etwas näher treten. So, und werden das noch etwas schärfer stellen. So, jetzt da. Beziehungsweise. Jetzt können wir das noch scharf machen. Wir nehmen dieses Modell nun zur weiteren Ausführung dieser Erfahrungen, wie sie Erich Neumann in diesem Eranos-Vortrag weitergibt. Im Modell von Erich Neumann sehen wir nun in drei Konstellationen wiederum die Totalpsyche als Kugel der Persönlichkeit mit dem Ich-Bewusstsein am oberen Rand und dem wirkenden Selbst als Zentrum. Wir sehen hier jeweils in drei Konstellationen, einmal die Bewusstseinskonstellation, in der Mitte die Konstellierung des archetypischen Feldes und dann als drittes die Zentrierung der Persönlichkeit, drei Stufen der tiefen Erfahrung. Ganz rechts, beziehungsweise von Ihnen aus gesehen links, sehen wir die bewusste Bewusstseinskonstellation mit der Kugel der Persönlichkeit, mit dem Selbst in der Mitte und dem Ich am obersten Rand dieser Kugel. Diese Kugel der Persönlichkeit nimmt vom Ich-Bewusstsein aus, wir sehen es hier in zwei Pfeilen, noch die beiden Dimensionen von Psyche und Welt als getrennte Einheiten war, noch als zwei verschiedene Dimensionen, als die Innenwelt der Psyche und die Außenwelt des Physischen. Die Kugel der Persönlichkeit zeigt sich auch darin, dass das Ich hier noch keinen Bezug zum innerpsychischen Selbst hat, deswegen diese strichierten Linien, und schon gar keinen Bezug zu dieser tiefen Ebene, zu diesen beiden tiefen Ebenen, die Erich Neumann dann als archetypisches Feld und als Selbstfeld beschreibt. Wir sehen hier also die Psyche des Menschen in einer Felderfahrung, die in der Bewusstseinskonstellation sich eben so darstellt, dass wir noch Psyche und Welt getrennt erleben und die beiden Felder, archetypisches Feld und Selbstfeld, noch komplett unbewusst ist. Erst wenn die Kugel der Persönlichkeit eintaucht in das archetypische Feld, wie das gerade auch in mystischen Erfahrungen möglich ist oder in gewissen Ausnahmesituationen möglich ist oder auch in Erkrankungsphasen möglich ist, dass die Kugel der Persönlichkeit ins archetypische Feld eintaucht, dann entsteht nicht nur eine Beziehung zwischen dem Ich und dem Selbst. Wir sehen, das Ich ist nicht mehr nur ganz am oberen Rand, sondern hat die Tendenz, sich aufs Unbewusste innerpsychische einzulassen und erlebt dann auch auf einmal, dass diese Beziehung zu Psyche und Welt sich verändert. Nämlich insoweit, dass Psyche und Welt, wie diese beiden Halbkreise darstellen, miteinander in Beziehung treten. Dass es dabei zu sogenannten Synchronizitätsphänomenen kommt. Dass auf einmal innen und außen etwas auftritt, was kausal nicht in Verbindung steht und doch einen Sinnzusammenhang ergibt. C.G. Jung hat das sehr ausführlich mit den Synchronizitätserfahrungen beschrieben. Und wir alle kennen solche Phänomene, dass wir an jemanden denken und in dem Moment läutet das Telefon und der ist dran. Oder wir gehen in eine Buchhandlung, denken an ein Buch und wir stehen vor dem Regal und hier steht es zum Beispiel. Aber es gibt viele so Phänomene, wo innere und äußere Erfahrungen unmittelbar zusammenkommen und wo wir in Beziehung kommen zu unserem innerpsychischen Selbst und gleichzeitig Welt und Psyche in Beziehung kommen zueinander. Wenn das die Kugel der Persönlichkeit noch weiter eintaucht, wie hier im Zustand der Zentrierung der Persönlichkeit, berührt sie sogar das Selbstfeld. Und indem sie das Selbstfeld berührt, wird auch das innerpsychische Selbst konstelliert als bewusste Erfahrung des Selbst. Und indem das Ich das Selbst bewusst wahrnimmt, über diese Ich-Selbst-Achse, verändert sich noch einmal die Beziehung zu Psyche und Welt dahingehend, dass die Ich-Selbst-Achse nicht nur bis ins Selbstfeld hinunterreicht, sondern auch als dritte Achse nach oben reicht und damit den Kreis schließt. Das heißt, es schließt sich der Kreis so weit, dass Psyche und Welt als Einheit erfahren werden. Wir kennen das aus Aussagen von Mystikerinnen und Mystikern, dieser Einheitswirklichkeit von Psyche und Welt, wo innen und außen eine Welt und eine psychische Erfahrung zusammenkommen. Und wo wir in diese Unio Mystica, würde das in der christlichen Mystik bezeichnet werden, eintauchen. Und damit kommen wir in eine ganz andere Sicht auch der Psyche in Bezug zu den beiden Feldern, des archetypischen Feldes und des Selbstfeldes und gleichzeitig in Bezug der Welterfahrung und dieser Aufhebung der Trennung zwischen Psyche und Welt. Ich gehe an der Stelle mit dem Vortrag weiter. Erich Neumann geht nun zuerst auf das archetypische Feld ein, welches das kollektive Unbewusste enthält. Wenn nun die Persönlichkeit in das archetypische Feld eintaucht, wie in der zweiten, in der mittleren Konstellation, kommt es zu einer gegenseitigen Zuordnung und Bezogenheit von Psyche und Welt, deren Grundlage die archetypische Struktur ist, welche beide umfasst. Dabei können Phänomene auftreten, in denen der Gegensatz von innen und außen aufgehoben ist. Es kommt dabei der sogenannte transgressive Charakter des Archetyps und des archetypischen Feldes zum Ausdruck. Das heißt, dass die Archetypen und das kollektive Unbewusste nicht nur eine Schicht in uns darstellen, wie beim ersten Modell von der Totalpsyche, sondern auch im Außen erscheinen. Jeder Archetyp bzw. die ihm zugrunde liegende Wirklichkeit hat somit die Möglichkeit, sowohl psychisch wie physisch, sowohl innen wie als Außen aufzutreten. Das Symbol Baum zum Beispiel entspricht einer Wirklichkeit, die im archetypischen Feld vorhanden ist und ebenso als inneres Bild erfahren werden kann, wie als äußerer Baum. Wir kommen hier auf drei Ebenen der Erfahrung. Die Ebene des archetypischen Feldes, das innere Bild in der Psyche und das äußere des konkreten physischen Baums. In jedem Auftreten des Archetypischen ist somit nicht nur ein psychisch-inneres, sondern immer auch ein welthaft-äußeres mit eingeschlossen. So wie im Individuationsprozess oder in der Alchemie nicht nur ein innerpsychischer, sondern auch ein Erlebnisprozess vorhanden ist, der sich mit und an der Welt, an den Menschen, der Natur und den Mächten abspielt. Das heißt, immer ist auch in dem anscheinend innersten Geschehen der ganze Zusammenhang, den wir Leben in der Welt nennen, mitbeteiligt. Dieser Vorgang, der für die Alchemie als Projektion in den Stoff bezeichnet wurde, spielt sich innen und außen gleichzeitig ab. Denn im Gegensatz zu der polaren Erfahrung des Bewusstseins stellt die Wirklichkeit immer ein paradoxes Einheitsfeld dar. Diese Gleichzeitigkeit von innerem und äußerem Prozess erleben wir vor allem in den kreativtherapeutischen Verfahren. Ich selber konnte diese Erfahrung in Todtmoos-Rütte im Dürkheim-Zentrum machen, in der Arbeit am Tonfeld mit Tonerde, das Professor Heinz Deuser entwickelt hat, und auch im geführten Zeichnen, einer Methode, die von Frau Professor Maria Hippius Gräfin Dürkheim entwickelt wurde. Und beide Methoden sind auf der Grundlage der Einsichten Erich Neumanns entstanden, insbesondere auf der Grundlage der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins. Maria Hippius hat sogar noch einen Teil ihrer Lehranalyse bei Erich Neumann absolvieren können. Wir finden diese Erfahrungen auch im Sandspiel von Dora Kalf wieder, wo diese Phänomene der Felderfahrung auch erlebbar werden. Im zweiten Teil seines Eranos-Vortrages wendet sich Erich Neumann nun einer Eigenschaft des archetypischen Feldes zu, die er als seinen Alternativcharakter bezeichnet. Er sagt, wenn die Persönlichkeit in das archetypische Feld einsinkt, erscheint dieses Feld einmal als gestaltloses, energetisch-dynamisches Feld, ein anderes Mal als ein Feld wahrnehmbarer und erkennbarer Gestalthaftigkeit. Er sieht diese Entsprechung dieser beiden Seiten des archetypischen Feldes mit dem Doppelaspekt der Wirklichkeit selbst, in der sich ja in der Auseinandersetzung mit dieser Einheitswirklichkeit die menschliche Psyche entwickelt hat. Es gilt offenbar das Gleiche, was sich in der Physik zeigt, dass zum Beispiel Licht einmal als Welle, ein anderes Mal als Korpuskel, also als Teilchen erscheint. Erich Neumann zitiert hier, was Erwin Schrödinger, der österreichische Nobelpreisträger für Physik, in seinem Eranos-Vortrag von 1946 zum Thema der Geist der Naturwissenschaft über die Materie aussagt. Ich zitiere: Es handelt sich nicht darum, dass die Materieteilchen Kraft- und Wellenfelder erzeugen oder von solchen umgeben sind, sondern darum, dass sie selber auch als Wellenfeld angeschaut werden können, dass sie selber auch ein solches sind. Das heißt, wir sehen beides gleichzeitig, die Welle und das Teilchen. Auf der tiefenpsychologischen Ebene das energetische Phänomen und das Gestaltphänomen. So kommt nun im energetisch vorantreibenden Wärme- und Wellenaspekt des Lebendigen die dynamische Numinosität der Wirklichkeit zum Ausdruck, von welcher das Lebendige ergriffen wird, ohne es zunächst begreifen zu können. Zum anderen erscheint im Gestalt- und Korpuskelaspekt des Lebendigen die sogenannte Luminosität der Wirklichkeit, in der als Qualität erfahrbaren Geist- und Sinnkomponente der Phänomene. Als Luminosität hat schon C.G. Jung in seinem Eranos-Vortrag von 1946 zum Thema der Geist der Psychologie die mit Leuchtkraft ausgestatteten Teile des Unbewussten bezeichnet, die zum Bewusstsein hin tendieren. Erich Neumann nimmt an, dass die Lichtqualität unseres Bewusstseins ein Konzentrat der Luminosität der Wirklichkeit darstellt. Erst die Luminosität und die Numinosität zusammen bilden die paradoxe Wirklichkeit dieses Einheitsfeldes. Die Zusammengehörigkeit des energetisch-numinosen Wirkungsaspektes einerseits mit dem luminosen Sinn- und Gestaltaspekt andererseits ist nun die, dass sich das Lebendige, das als freie Energie auftritt, in Gestalten und Formen inkorporiert, welche die Energie in einem körperhaften System binden. Die Gestaltwerdung und Einbindung der Energie geschieht auf allen Ebenen der Wirklichkeit. Im Anorganischen als geordnete Materie, im Organischen als organisiertes und zentriertes Wesen, im Psychischen als dirigierende und sinngebende Gestalt. Wiederhole es gerne. Die Gestaltwerdung und Einbindung der Energie geschieht auf allen Ebenen der Wirklichkeit. Im Anorganischen als geordnete Materie, im Organischen als organisiertes und zentriertes Wesen, im Psychischen als dirigierende und sinngebende Gestalt. Man könnte dazu sagen, auch Bildgestalt, weil die Gestalt in der Psyche sich meistens als Bild zeigt. So finden wir auch analoge Kernstrukturen auf allen Ebenen. Im Anorganischen die Atomkerne, im Organischen die Zellkerne, im Psychischen die Archetypen. Wenn wir das so sehen, bekommen wir noch einmal ein ganz neues Bild auch der Archetypen und der Einordnung und Einbettung in die Wirklichkeit und in die anderen naturwissenschaftlichen Gebiete von Physik, von Biologie, in all diese Bezüge. Und wir können Bezüge herstellen, eben gerade auch zu innerpsychischen Phänomenen und Prozessen. Bei Kernprozessen, die sich in diesem archetypischen Feld abspielen und deren Wirkung über das Psychische des betroffenen Menschen weit hinausreicht, kommt es zu einer Entformung der Bewusstseinsgestalt und zu einem Freiwerden von gestaltlos wirkender Energie. Erich Neumann erkennt einen Zusammenhang zwischen den Entformungsprozessen psychischer Gestalten, bei denen es zu einer energetischen Belebung des archetypischen Feldes kommt und gewissen parapsychologischen Phänomenen, und zwar so, dass die frei gewordene Energie im transgressiven Feld, also im Innen- und Außen überschreitenden Feld, vom Psychischen in Physisches umschlagen kann. Das heißt, die eigene psychische Energie erscheint uns dann in der Begegnung im archetypischen Feld als äußere Gestalt. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, wie wir von der tiefen Psychologie her auch parapsychologische Phänomene beschreiben können, von Erscheinungen von Geistern oder von verschiedensten Gestalten, dass das sozusagen die überschüssige Energie der eigenen Psyche ist, die in diesem innen und außen überschreitenden archetypischen Feld mir selber begegnet und Gestalt annimmt. Und ich selber in dieser Felderfahrung mit archetypischen Phänomenen meiner Psyche in die Begegnung gehe, ohne dass es mir meistens bewusst ist. Umgekehrt hören diese Spukphänomene, könnte man auch sagen, auf, wenn die freie Energie durch gestaltbildende Prozesse, das heißt auch durch Bild und Bewusstwerdung, inkorporiert wird. Darin zeigt sich ja auch das Wesen des Schöpferischen, das immer die Inkorporierung ist, das heißt die Gestaltwerdung von bis dahin nur gestaltlos wirkender Energie. Das heißt, über Gestaltungsprozesse lässt sich dieser Energieüberschuss in eine Gestalt inkorporieren und damit auch Phänomene, die oft bei Menschen, die in seelischer Erkrankung sind und die sich überflutet fühlen von archetypischer Energie, lassen sich diese Energien auch in eine Gestalt umformen und damit lässt dieser Energieüberschuss und dieses Überschwemmende nach. Das Befreiende und Verwandelnde des Schöpferischen für die Psyche besteht in der Überführung ungestalteter Wirkungsenergie, die als Trieb, Drang oder Emotion beunruhigen, in eine Gestalt, die eine Richtung zum Bewusstsein hin besitzt und zu verstärkter Sinnerfahrung drängt. Wir kennen das ja auch in der Traumarbeit, wenn wir zuerst beim Aufwachen noch ganz in dieser Energie sind, die aber noch kein Bild hat, wo wir gerade nach archetypischen Träumen sehr stark ergriffen sind. Und dann geht es ein paar Sekunden und auf einmal kommt ein Bild und diese überschießende Energie gestaltet sich in ein Bild. Und über diese Bildwerdung dieser Energie lässt dann auch diese emotionale Komponente des Traumes nach. Gleichzeitig mit dieser Bildgestalt bekommen wir dann auch die Möglichkeit, einen Bezug zum Sinngehalt dieses Traumes herzustellen und diese unbewusste Trieb- und Drangenergie ins Bewusstsein zu inkorporieren und damit bewusstseinsfähig zu machen. Diese therapeutische Wirkung, wie sie sich in der Bildwerdung unbewusster Prozesse äußert, ist eine der rituellen Grundlagen aller Kunst als symbolische Gestaltung der Archetypen. Auch im Traum eben wird dieser Übergang von bildloser Ergriffenheit hin zur Gestaltwerdung in Bildern erlebbar. Die Traumarbeit führt zu einer weiteren Inkorporierung unbewusster psychischer Energie in die Bewusstseinsgestalt. In großen Träumen erfahren wir zudem eine Weisheit, ein sozusagen extranes Wissen, das aus dem archetypischen Feld aufsteigt, sowie eine veränderte Raum- und Zeitwahrnehmung. Ich darf dazu mein eigenes Gedicht aus meinem Gedichtband Wandlung zum inneren Himmel zitieren mit dem Titel O großer Traum. O großer Traum, du nächtliches Gedicht, in dir verdichten sich nicht nur die Bilder des Tages, sondern auch die Erfahrungen der Ahnen, der Frühzeit und des Ursprungs zum Symbol. Du reichst heran an die Stimmungen der Vorzeit, die wir uns vom Anfang entfernt haben, darbringst, auch wenn sie von uns unerhört bleiben. Wir sind uns selbst fremd und fern geworden, sodass wir unser Ureigenstes, von dem du uns kündest, nicht mehr wiedererkennen. Aus dem Raum vor dem Raum und aus der Zeit vor der Zeit stammend, verbinden sich in dir Herkunft und Zukunft zur Wirklichkeit. Alltägliches wird allnächtlich in dir und durch dich zum Alltag. Soweit mein Gedicht, O großer Traum. Fassen wir noch einmal den Alternativcharakter des archetypischen Feldes zusammen in der Gegenüberstellung der beiden Aspekte Energie und Gestalt. Wir finden im Wärme- und Wellenaspekt die Numinosität, die auf quantitative Größen bezogen ist, mit ihrem Wirkungsaspekt, während wir von der Gestaltseite her den Form- und Korpuskelaspekt erleben in seiner Luminosität und erfahrbar als Qualität und damit auch als Sinn- und Gestaltaspekt des Lebendigen. Während auf der Energieseite ein Freiwerden von gestaltlos wirkender Energie durch Entformung von Gestalt geschieht, wie es oft in Lebenskrisen oder Notsituationen aufbricht, findet auf der Gestaltseite eine Inkorporierung freier Energie durch gestaltbildende Prozesse statt, die auch das Wesen des Schöpferischen darstellen. Wir kennen die Umwandlung von Materie in Energie in der Physik, in der Atomphysik, in der Kernspaltung, wodurch Energie in einem großen Umfang frei wird. Umgekehrt finden wir eine Umwandlung von Energie in Materie, wie es zum Beispiel in der Elementarteilchenphysik geschieht und wo wir gerade ganz modern in CERN, ich habe hier so ein Prospekt mir kommen lassen vom Kernforschungszentrum bei Genf, wo aus Energie Materie hergestellt wird, wo zwei Erdbeeren in Lichtgeschwindigkeit aufeinander geschossen werden, als lustiges Cartoon. Und wir sehen, wenn zwei Materieteilchen in fast Lichtgeschwindigkeit aufeinandertreffen, dass dann ganz neue Teilchen entstehen, ganz neue Früchte sozusagen, die noch nie auf dieser Welt vorher waren. Das heißt, es geschieht offensichtlich wirklich eine Neuschöpfung. Wenn wir in dieser Erfahrung der Elementarteilchenphysik erleben können, dass aus dieser unendlich hohen Energie, die bei nahezu Lichtgeschwindigkeitskollisionen frei wird, die Energie sich in Materie verwandelt, die bisher noch nie da war auf dieser Erde, die in unserem Periodensystem noch gar nicht vorkommt, dann sehen wir eben auch, dass diese Phänomene von Übergang von Energie und Gestalt eben gerade auch in der modernen Physik von eminenter Bedeutung sind. Und Neumann versucht, diese Erfahrungen eben auch in die Tiefenpsychologie mit einzubeziehen. In diese Übergänge, wo Energie eigentlich entformte, aufgelöste Materie bedeutet, beziehungsweise im Psychischen aufgelöste Gestaltungen, psychische Gestalten, während Materie eigentlich verdichtete Energie darstellt, auf der psychischen Ebene eben die Inkorporierung von freier Energie in eine Bildgestalt oder in einen schöpferischen Prozess. Parallelen dazu finden wir auch in der Alchemie, in dem bekannten Satz Solve et Coagula, löse und binde, die Solutio und die Fermentatio, wie es in der Sprache der Alchemie heißt, wo es immer um diese beiden Elemente geht, von eben der Solutio, dem Auflösen von fester, verfestigter Gestalt, umgekehrt wieder in der Fermentatio, das wieder neu auskristallisieren dieser flüchtigen Elemente in eine neue Form. Wir können sagen, eine Lösung des Verfestigten und eine Verdichtung des Flüchtigen. Wenn wir das wieder übersetzen in unseren tiefen psychologischen Prozess, dann können wir sagen, es braucht immer wieder auch, gerade bei Menschen, die so in einer Ich-Starre sind, einen Schritt in Richtung Lösung dieser Starre, sozusagen eine Energetisierung der Psyche, um diese neu frei werdende Energie in eine nächste gestaltbildende Prozessführung in eine neue Form zu gestalten. Umgekehrt, Menschen, die sowieso schon energetisch überschwemmt sind, brauchen vor allem die gestaltbildenden Prozesse, um dieser Energie gewachsen zu sein und um diese in eine Form und in eine Bewusstseinsintegration überführen zu können. Wir spüren vielleicht ein bisschen heraus, wie grundsätzlich das auch gerade unsere Arbeit betrifft, wenn wir von einer archetypischen Tiefenpsychologie sprechen. Ich bringe einfach noch diese Parallelen noch einmal in verschiedenen psychischen Betrachtungsweisen. Wenn wir den Energieaspekt psychologisch betrachten, finden wir diese psychisch-energetische Betrachtung mit den Themen Unterdrückung, Verdrängung, Verschiebung, Verwandlung von Energien, Libido- und Triebpsychologie, Faszination, Anziehung, Abstoßung, Ergriffenheit, um nur ein paar Stichworte zu nennen, die dem energetisch-psychologischen Aspekt zugeordnet sind. Wenn wir dem Gestaltaspekt des Psychischen einige Begriffe zuordnen wollen, dann finden wir dort vor allem die Begriffe Bild, Vorstellung, Wahrnehmung, Sinnverarbeitung und die Themen der Gestaltpsychologie wie Struktur, Form und Ordnung. Also wir sehen, wir beschäftigen uns, ohne dass wir uns oft dessen bewusst sind, immer mit diesen beiden Phänomenen von Energie und Gestalt und bringen sie mit ein in unsere therapeutische Arbeit und in unsere ganzen tiefenpsychologischen Modelle und sollten noch mehr Rücksicht nehmen auf diese grundsätzlichen Orientierungen dieser beiden Phänomene, die eben nicht nur in der Psyche vorkommen, sondern die uns in allen lebendigen Phänomenen wieder entgegentreten. Ich sehe, es ist schon 3:05, höchste Zeit für eine Pause. Wir werden in 10 Minuten noch ein Stücklein weitergehen.